Darauf sprach der Herr zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Und halte dich für den Morgen bereit und steige am Morgen auf den Berg Sinai und stehe dort vor mir auf dem Gipfel des Berges. Es soll aber niemand mit dir hinaufsteigen und es darf überhaupt niemand auf dem ganzen Berg gesehen werden. Sogar Schafe und Rinder dürfen nicht in Richtung auf diesen Berg hin weiden. So hieb er denn zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an und sagte: Wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möge doch der Herr in unserer Mitte mitgehen. Wenn es auch ein halsstarriges Volk ist, vergib uns aber dennoch unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als Erbe. Er sprach: Siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen. Denn furchterregend ist, was ich an dir tun werde. Dies ist das Wort des Herrn. Amen. Cool. Falls du dich fragst, warum machen wir das? Wir wollen einfach Ehrfurcht auch vor dem Wort Gottes haben. Das Wort Gottes hat Macht und ich glaube, es ist gut, wenn wir auch Ehrfurcht davor haben. Lotte hat vor zwei Wochen den Einstieg in diese Predigtreihe gemacht. Mit dem ersten Stück von diesem, also der Text, über den wir sprechen, ist der Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Dieses Stück, wie Gott sich vorstellt. Und Lotte hat den Anfang gemacht und über Jahwe, Jahwe, Gott gesprochen. Und falls du die Predigt verpasst hast, die war richtig gut, hör sie dir an, auf Spotify oder auf der Website, weil das baut jetzt alles so ein bisschen aufeinander auf. Und Lotte hat uns diesen Gottesnamen vorgestellt und erklärt, was Gott da eigentlich sagt, nämlich ich bin, der ich bin. Oder dass wir dann sagen, er ist, der er ist beständig. Und sie hat am Anfang auch ein paar Namensbedeutungen erläutert. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann habt ihr gehört, dass sie nicht nur erklärt, was ihr Name bedeutet, sondern auch mein Name. Mein Name heißt nämlich Hannah, die Gnädige. Ja, und ich habe hier in der ersten Reihe gesessen und gedacht, danke, das passt zu mir. Ja, ihr lacht, ich habe das wirklich gedacht. Das ist einer dieser Momente, über die man nicht gerne erzählt. So, und vor dieser Predigt und auch nach dieser Predigt kam Edwin, das ist Lottes Mann, der ist heute unten bei der Kinderkirche, zu mir und hat zu mir gesagt: Hannah, ich erlebe dich als richtig ungnädig. Du bist richtig ungnädig. Du bist gnadenlos. So, und als er das erste Mal gesagt hat, habe ich gedacht, er macht einen Witz. Beim zweiten Mal dachte ich, das ist ja unangenehm. Und dann habe ich ihn gefragt: Hey Edwin, wie kommt's, dass du das sagst? So, was erlebst du für eine Seite von mir? Und wer Edwin und mich schon mal in einem Leitungsteamtreffen oder überhaupt in einem Teamtreffen erlebt hat, der weiß, wir können uns richtig gut aneinander reiben. Und das hat er dann gesagt: Du bist so gnadenlos mit mir. Und ich habe dann gesagt zu ihm: Naja, aber ja nur, weil wir uns so gut kennen und ich dich lieb habe und so, ne, wir gemeinsam unterwegs sind. Und dann habe ich mir selber dabei zugehört und dachte, oh, ist ganz schön mies zu sagen, ich hab dich lieb. Und das, was du deswegen von mir abkriegst, ist diese ganz schön gnadenlose Seite. Und er hat auch recht, ich kann ganz schön gnadenlos sein. Und ich glaube, wenn man uns schon mal so erlebt hat, dann wird man das bejahen können. Und ich habe mir gedacht nach diesem Gespräch, ich finde es richtig blöd. Ich will nicht, dass Edwin mich so erlebt. Und er ist jetzt nicht da, aber trotzdem meine öffentliche Entschuldigung an Edwin. Ich gelobe Besserung. Und ich möchte, dass die Menschen, die nah an mir dran sind und die ich lieb habe, eigentlich eine noch gnädigere Seite von mir sehen, als die Menschen, die mich vielleicht gar nicht kennen. Und die sehen eine gnädige Seite, aber ich möchte, dass das mehr wird. Warum erzähle ich euch das? Wir wollen heute darüber sprechen, dass Gott sich vorstellt als gnädig und barmherzig. Das sind die zweiten Worte oder das, wie Gott sich selbst beschreibt. Und das Coole ist, dass wir das durch die ganze Bibel sehen, dass Gott das nicht einfach nur sagt, sondern dass er, auch wenn wir ihn immer besser kennenlernen, nicht gnadenloser mit uns wird und ehrlicher, sondern liebevoller, gnädiger und barmherziger, ganz im Gegensatz zu mir. Ich würde jetzt gerne mit euch beten und dann nehme ich euch in ein paar Texte mit hinein. Gott, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir dafür, dass du dich vorstellst in der Bibel und wir nicht einfach nur irgendwie uns selber was ausdenken oder darüber philosophieren, wie du sein könntest, sondern dass du ganz klar sagst, wer du bist. Und ich bete, dass wir heute ein Stück mehr von dem verstehen, wie du dich vorstellst, von deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit. Und ich lege dir das hin, was ich vorbereitet habe, und bitte dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Amen. Also, Gott stellt sich vor als barmherzig und gnädig. Ein Funfact, den ich euch zu Anfang mitgeben möchte, ist, dass im Hebräischen die Reihenfolge, in der Dinge gesagt werden, eine Rolle spielt. Also ich weiß jetzt nicht nur von, wann sagt man das Adjektiv der Beschreibung in einem Satz so, sondern Gott stellt sich als allererstes als barmherzig und gnädig vor. Und im Hebräischen heißt das immer, das Wichtigste kommt zuerst. Das heißt, bevor Gott alles andere ist, auch worüber dieser Text noch handelt und worüber wir sprechen in den nächsten Wochen, ist er gnädig und barmherzig. Und ich würde gerne diese zwei Worte einmal anschauen, weil ich glaube, wir kennen die alle. So Barmherzigkeit, Gnade, das ist irgendwie so bekannte Worte, aber die haben eigentlich total viel Tiefgang. Und zwar heißt barmherzig auf Hebräisch, und jetzt kommt hier mein zweite Beichte, ich kann kein Hebräisch, aber ich glaube, es heißt Rachum. Das ist das Wort dafür und es bedeutet Mitgefühl, Barmherzigkeit. Und dieser Wortstamm aus dem Wort ist auch das Wort, das Mutterschoß bedeutet. Das ist ein sehr altes Wort. Aber warum das cool ist, ist, weil in Barmherzigkeit, in diesem Mitgefühl, die Gefühle einer Mutter ihrem neugeborenen Kind gegenüber mitschwingen. Ich bin selber keine Mutter. Eine Mutter könnte euch das jetzt besser erklären. Aber diese absolute Liebe und Zuneigung, die im besten Fall eine Mutter ihrem Kind gegenüber verspürt, das ist das, was Barmherzigkeit mit rüberbringt und mit ausdrückt. Ein absoluter Urinstinkt, ein Gefühl. Und so fühlt Gott uns Menschen gegenüber. Das ist nicht einfach nur irgendeine Haltung. Und in 1. Könige 3 lesen wir eine richtig krasse Geschichte, ein bisschen gruselige Geschichte, die diese Liebe einer Mutter zu ihrem Kind gegenüber total gut beschreibt. Und zwar kommen da zwei Frauen zum König Salomo und die bringen ein Baby mit. Und die eine Mutter sagt, das ist mein Kind. Die andere Mutter sagt, nee, das ist mein Kind, die lügt. Und dann sagt die erste wieder, nein, sie lügt. Und die kommen zum König und wollen, dass der König jetzt entscheidet, wem gehört dieses Kind. Und jetzt macht der König Salomo was richtig Krasses. Denn er sagt, bringt mir mein Schwert und ich werde das Kind in zwei teilen. Und jeder kann eine Hälfte von dem Kind haben. Da dreht sich mir erstmal der Magen um, wenn ich nur bis hierhin lese. Also alles dreht sich mir um. Aber wenn wir das einmal lesen, 1. Könige 3, Verse 26 und 27, da sprach die Frau, welcher der lebendige Sohn gehörte, zum König, denn ihr Erbarmen über ihren Sohn regte sich in ihr und sagte, bitte, mein Herr, gebt der anderen das lebendige Kind und tötet es nur nicht. Jene aber sprach, die andere, es soll weder mir noch ihr gehören, teilt es. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser Ersten das lebendige Kind und tötet es ja nicht. Sie ist seine Mutter. Salomo baut auf die tiefe Liebe und Zuneigung einer Mutter ihrem Kind gegenüber, um herauszufinden, wem dieses Kind gehört. Das ist das Gefühl, was in dem Wort Barmherzigkeit steckt. Und das ist Gottes Grundemotion dir gegenüber. Diese Liebe vor allem anderen, ist das die Grundemotion. Einmal ein zweites Wort, gnädig. Das bedeutet im Hebräischen Chanun und bedeutet so viel wie unverdiente Gunst. Und da, wo Barmherzigkeit ein Gefühl ist, eine Zuwendung, eine Zuneigung einem anderen Menschen gegenüber, kommt bei dem Wort gnädig noch eine aktivere Handlung hinzu. Gott hat nicht nur Mitgefühl mit dir, sondern er handelt auch zu deinen Gunsten. Auch da gibt es in der Bibel ganz viele Geschichten, aber eine in Exodus 22, die Verse 25 und 26. Gott erklärt hier Mose gerade, wie er sich den Umgang der Menschen untereinander vorstellt und sagt dann, wenn du irgend des Oberkleids deines Nächsten zum Pfand nimmst, also du nimmst das, die Jacke von jemandem anders als Pfand, so sollst du es ihm zurückgeben, ehe die Sonne untergeht, denn es ist seine einzige Decke, sein Kleid für seine Haut, worin soll er sonst liegen? Und es wird geschehen, wenn er zu mir schreit, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig. Wir sollen gnädig aneinander handeln, weil Gott gnädig an uns handelt. Und Gott beschreibt hier, wie er ist, weil er sich wünscht, dass wir als Ebenbilder von ihm geschaffen so miteinander umgehen, wie er mit uns umgeht. Barmherzig und gnädig. Und das, was ich so liebe an diesem Exodus-Text, ist, dass Gott sich nicht einfach nur, wie wir manchmal vorstellen, so, ja, Hannah bedeutet die Gnädige, aber erleb mich mal. Wirst du sehen, wie viel Wahrheit da drin steckt. Sondern wir sehen in der ganzen Bibel, wie sich das immer wieder und immer wieder und immer wieder bestätigt, wie Gott sich in diesem Text vorstellt. Und so eine Geschichte wollen wir uns heute angucken, die ich persönlich sehr herausfordernd finde und ihr vielleicht auch, aber ich glaube, dass es total gut ist, da reinzustarten. Und das ist das Buch Jona. So, ihr kennt vielleicht alle aus dem Kindergottesdienst oder aus der Schule die Geschichte von Jona und dem Wal. Oder besser gesagt, Jona und der große Fisch, der wahrscheinlich ein Wal war, weil Wal steht da nicht, aber wir gehen davon aus. Ich nehme euch jetzt auf eine Reise mit durch das Jona-Buch. Wir lesen auch ein paar Texte, aber ich erzähle auch ein bisschen erstmal, was da passiert. Jona ist Prophet und hört direkt von Gott, was erstmal krass ist. Und das Jona-Buch beginnt damit, das erste Kapitel, dass Gott zu Jona sagt, auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. In Genesis 10, also ganz am Anfang der Bibel, lesen wir, dass Noahs, also der Noah von der Arche, Urenkel Nimrod die Stadt Ninive gegründet hat. Das ist eine richtig alte Stadt. Und sie wird als sehr große Stadt beschrieben. Später heißt es, man braucht 3 Tagesreisen zu Fuß, um sie zu durchqueren. Das heißt, es ist größer als Berlin. Also, weil ich glaube, wir kommen in 3 Tagesreisen von einem zum anderen Ende. Also Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reichs und lag am Tigris. Das ist heute Mosul im Irak. Nur damit ihr, ich zeige euch auch gleich eine Karte dazu. So, und Ninive war bekannt für richtig abscheuliche Dinge, die die Menschen da gemacht haben. Also von Mord, Totschlag über ganz, ganz, ganz gruselig, was da alles passiert ist. Und Gott sagt jetzt zu Jona, geh dahin und kündige mein Gericht an. So, Jona geht los, aber nicht nach Ninive. Da in Joppe, da ist der Anfang, wo der Pfeil ist. Jona geht nicht nach Ninive, sondern Jona macht sich auf den Weg und sagt, du, weißt du was, ich gehe nach Tarschisch. Da. Ninive ist ganz rechts und Tarschisch ist ganz links. Tarschisch, da steht in meiner Bibel als Ergänzung, das Ende der damals bekannten Welt. Jona hat sich gedacht, Gott, du willst, dass ich nach Ninive gehe? Du, ich gehe wortwörtlich zum Arsch der Welt, um nicht das zu tun, was du eigentlich möchtest, dass ich tue. So, wir wissen alle, das hat nicht so gut funktioniert. Er macht sich auf den Weg. Er geht auf ein Schiff, bezahlt das. Und dann kommt ein Riesensturm und Jona schläft unter Deck und die ganzen Schiffleute sind ziemlich außer sich und fragen sich, warum ist jetzt dieser krasse Sturm hier und wird immer schlimmer und wecken ihn irgendwann auf und dann ziehen die Lose und das Los fällt auf Jona und die sagen so, ey, was ist los? Wo kommt der Sturm her? Und er sagt, ja, ich bin übrigens von meinem Gott weggerannt, der mich eigentlich woanders hingeschickt hat. Werft mich über Bord und es wird euch besser gehen. Und man muss ihnen zugutehalten, sie werfen ihn nicht direkt über Bord, sondern sie versuchen erstmal noch ganz viel anderes über Bord zu werfen, um mit Gott zu flehen. Und dann sagen sie am Ende, Gott, bitte vergib uns, aber wir sehen keinen anderen Ausweg, als ihn über Bord zu werfen, damit wir nicht alle sterben. Und dann werfen sie ihn über Bord. Jona fällt ins Wasser und wird von diesem großen Fisch verschluckt und ist dann 3 Tage im Bauch dieses Fisches. Und wir lesen nichts aus diesem Bauch des Fisches, außer so ein Gebet, was er spricht, in dem er eigentlich Gott dankt dafür, dass er sein Leben verschont hat. Und dann sagt, du Gott, gib mir noch eine zweite Chance. Wenn du mich wieder lebend in die Welt hineinbringst, dann werde ich nach Ninive gehen. Und dann beginnt Kapitel 3. Und Kapitel 3 fängt genauso an wie Kapitel 1. Das Wort des Herrn kam zum 2. Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Und dann geht Jona los. Und ich glaube, so grundsätzlich ist er der lustloseste Prophet, den wir je gesehen haben, weil... Also ich finde, das ist wirklich eine lustige Geschichte. Lest das Buch Jona mal. Ihr werdet immer denken so, hä? Weil Gott sagt ihm, was er sagen soll. Und wenn ihr mal andere Propheten gelesen habt, dann ist das immer eine große Rede, was jetzt alles kommt und was Gott tun wird. Und Jona sagt, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Ich stelle mir das vor, dass er da so lang gelaufen ist. Vielleicht hat er das auch mit ein bisschen mehr Elan gesagt, so, aber die ganze Attitude ist so... Der läuft eine Tagesreise in die Stadt hinein, sagt, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Mehr nicht, nur das. So, und Ninive, diese riesige, mächtige Stadt im Assyrischen Reich, anstatt dass die Leute sich denken, sag mal, was will der eigentlich, dieser verrückte Mann, kehren die um und tun Buße. Und ich lese euch jetzt mal einen kleinen Teil vor, der kommt hier auch genau, aus Jona 3. Die haben nur das gehört, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an. Alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid. Und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Hier kommen jetzt schon ein paar Attribute von Gott raus, mit denen wir uns in den nächsten Wochen noch mehr auseinandersetzen wollen. Seine Vergebung. Viel interessanter wird es aber jetzt, wie Jona auf diese Geschichte von Gott reagiert. Jona ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tarschisch fliehen. Ich wusste ja, aufgepasst, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr, lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben. Ja, kann man so sagen. Das ist ein Zitat aus unserem Exodus-Text. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Das ist eine Jona, der sagt, so hast du dich vorgestellt in Exodus 34, Gott. Ich wusste ja, dass du so bist. Ich finde das ganz schön dramatisch, wie Jona darauf reagiert. Er hat Vernichtung gepredigt und die Menschen sind umgekehrt. Da würden wir ja eigentlich alle sagen, juhu, wie toll. Und Jona freut sich aber nicht, denn Jona denkt sich, die haben es ja gar nicht verdient. Das waren so schlimme Menschen und es waren wirklich schlimme Menschen. Ich will das nicht runterreden, wie schlimm die waren. Das waren so schlimme Menschen, die haben das nicht verdient. Dass du nach all dem, was sie getan haben, immer noch so gnädig und barmherzig mit ihnen bist. Für so einen Gott will ich kein Prophet mehr sein. Das ist das, was bei mir ankommt, wenn ich das lese. Was hier passiert, ist das, was Jesus uns im Neuen Testament als Feindesliebe weitergibt. Und ich finde, eine Sache wird hier richtig deutlich. Ich möchte gern an einen Gott glauben, der barmherzig und gnädig ist, der sich so vorstellt, auch als beständig. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann passt mir das oft auch nur, wenn Gott gnädig und barmherzig den Menschen gegenüber ist, von denen ich denke, dass sie es verdient haben. Wer kennt das? Die Person hat es nicht verdient. Aber so, ich habe das, die menschliche Ungerechtigkeit von Gottes Gnade. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber das ist so bei mir voll hochgekommen. So, ich finde das krass ungerecht als Mensch, wie gnädig Gott mit allen Menschen, dem er seine Gnade zugesprochen hat, ist. Aber so stellt er sich ja nicht vor. Er sagt ja nicht, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, allen, von denen wir denken, dass sie es verdient haben, aber die, die es nicht verdient haben, keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. So stellt Gott sich nicht vor. Es geht nicht um, wer hat es verdient und wer hat es nicht verdient oder wem gönne ich das und wem gönne ich das nicht. Diese Vorstellung gilt allen Menschen gleichermaßen. Und auch hier gilt sie den Menschen in Ninive wie Jona selbst. Jona zitiert Gott gegenüber diesen Auszug aus Exodus und sagt, ja, ich weiß ja, dass du so bist und es passt mir nicht, dass du so bist. Das fordert mich heraus, deswegen wollte ich auch nicht hierher kommen. Gott begegnet Jona aber in diesem Zorn und er fragt ihn, meinst du, dass du im Recht bist, also dass du mit Recht so zornig bist? Und Jona reagiert nicht darauf beim ersten Mal, sondern er verlässt die Stadt Ninive nach Osten und baut sich da eine Hütte und setzt sich vor die Hütte und denkt sich, ich warte jetzt hier und ich schaue mal, was passiert. Und Gott lässt hinter ihm eine Rizinusstaude wachsen. Ich habe jetzt kein Foto mitgebracht, aber das ist wohl eine schnell wachsende, großblättrige Staude, die so 3 bis 5 Meter hoch wird. Also ein echt großes Teil. Und Gott lässt die wachsen hinter ihm und diese Staude spendet ihm noch besseren Schatten als diese Hütte, die er gebaut hat. Und es steht, dass es sehr heiß da ist, also Irak, sehr heiß. Und diese Staude gibt ihm Schatten und Kühle. Und dann legt er sich schlafen und in der Nacht schickte Gott einen Wurm, der die Wurzeln dieser Staude gefressen hat oder angefressen hat. Und deswegen stirbt diese Staude. Und am nächsten Tag geht die Sonne auf. Es ist noch heißer am Tag zuvor. Gott schickt Ostwind. Und die Sonne brennt Jona auf den Kopf. Und was sagt Jona? Herr, ich will sterben. Ich will nicht mehr leben. Und Gott fragt ihn ein zweites Mal. Meinst du, dass du mit Recht so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Und Jona sagt, ja, natürlich. Habe ich das Recht? Und dann reagiert Gott wieder darauf. Und das habe ich euch wieder mitgebracht, den Text. Die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen. Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Dieses, was links und was rechts ist, das ist eine Redewendung, die es damals gab, die so viel bedeutet, sie haben echt keine Ahnung, was richtig und falsch ist. Also ihnen fehlt jegliches Urteilsvermögen. Das heißt, die Menschen in Ninive wussten nicht, was ist eigentlich richtig und was ist falsch. Und Gott konfrontiert Jona hier nochmal auf ganz krasse Weise mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Und er sagt, du hast doch keine Mühe mit dieser Pflanze gehabt. Die war gestern noch nicht da, dann habe ich sie wachsen lassen und jetzt ist sie tot. Und du hast mehr Wut und Ärger und Liebe für diese Pflanze, als du für diese ganze Stadt mit so vielen Menschen hast. Ich, Gott, habe aber Gnade und Barmherzigkeit und Mitgefühl mit dieser Stadt. Ich habe sie großgezogen. Da kommt wieder das Wort Barmherzigkeit, Mutterschoß, großgezogen. Die Gefühle einer Mutter ihrem neugeborenen Kind gegenüber. Und Gott sagt zu Jona, wenn du schon für diese Pflanze, die einen Tag dir Schatten gegeben hat, so viel fühlst, wie viel mehr Mitleid sollte ich nicht haben mit den Menschen in Ninive? Und hier ist das Jona-Buch zu Ende. Wir wissen nicht, wie er darauf reagiert. Und ich glaube, es ist auch nicht wichtig, ob er das eingesehen hat oder nicht, weil Gott seinen Charakter auf ganz, ganz krasse Art und Weise beweist und Jona damit konfrontiert. Er sagt, ich bin Gott und du bist Mensch. Und deine, also Jonas Gnade und Barmherzigkeit ist unperfekt. Aber meine Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist perfekt und nicht getrübt von Vorurteilen, deinem Menschenbild oder einem verquerten Gerechtigkeitssinn, den du dir erarbeitet hast. Und auch wenn ich mich immer wieder dabei ertappe, Jonas Frust nachvollziehen zu können, und wenn ich immer wieder mal denke, boah, das ist echt ganz schön unfair, dass Gottes Gnade allen Menschen gleich gegenüber ist, denke ich mir auch, einem Gott, der mein Urteilsvermögen hat, an den möchte ich gar nicht glauben. Und dem möchte ich gar nicht folgen. Denn ganz ehrlich, da wo ich jetzt keine Angst vor Gott habe, hätte ich die wahrscheinlich, wenn ich mir denke, mein Urteilsvermögen steckt dahinter. Und da wo Jona vor diesem Gott wegläuft, möchte ich eigentlich zu ihm hinlaufen. Das ist ein riesen, riesen Beweis von Gottes Gnade, wie wir sie hier in der Geschichte von Jona lesen. Und wir lesen sie auch im Neuen Testament. Ich habe letztes Jahr über das Gleichnis vom verlorenen Sohn gepredigt. Und da haben wir ganz viel auch über diese Liebe und Annahme und Gnade gesprochen. Und das ist genau das, dieser jüngere Sohn, der wegläuft und sagt, ich weiß es besser, ich kann das ohne dich. Und der Vater, der nicht zu Hause wartet und sagt, du hast das aber nicht verdient, sondern offene Arme hat für sein Kind, für seinen Sohn, der zurückkommt und ihm mit Gnade und Barmherzigkeit begegnet. Und das dem jüngeren Sohn genauso wie dem älteren Sohn, der mit Stolz und Hochmut zu Hause sitzt und sich denkt, aber ich habe es doch richtig gemacht. Und der Vater läuft auch ihm entgegen und zeigt ihm seine Gnade. Und Jesus, bei ihm sehen wir das auch immer und immer wieder in seiner bedingungslosen Zuwendung Sündern, Zöllnern und auch allen benachteiligten Menschen überhaupt gegenüber, wie groß seine Gnade und Barmherzigkeit ist. Was bedeutet das jetzt also für uns? Erstmal dürfen wir uns diese Gnade und Barmherzigkeit, mit der Gott sich vorstellt, die er hier Ninive gegenüber zeigt, die Jesus Menschen gegenüber zeigt, immer wieder selbst vor Augen führen und uns auch zusprechen. Gott sieht dich barmherzig an und handelt gnädig an dir. Und das ist das Erste, wie er sich vorstellt. Und so war er nicht nur damals, sondern so ist er heute und so wird er morgen auch noch sein. Das ist ein Versprechen an uns alle. Und wenn du Schwierigkeiten hast, damit das anzunehmen, dann möchte ich dich ermutigen, in den nächsten Wochen mal über diesen Exodus-Text zu meditieren. Was meine ich damit? Such dir ein stilles Plätzchen bei dir zu Hause oder geh auf einen Spaziergang in der Natur, keine Ahnung, irgendwo, wo du nicht so krass abgelenkt bist von anderen Menschen oder dem, was sonst so passiert in deinem Leben. Und lies nur mal diesen ersten Teil aus dem Text. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Und dann spricht dir das zu. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Sag's dir auf. Lern das auswendig. Das ist nicht viel. Lass uns sowieso den ganzen Text auswendig lernen, diese zwei Verse. Aber lern das auswendig und sag dir das auf. Und wenn du möchtest, kannst du in die Stille gehen und Gott fragen, hey Gott, wo möchtest du barmherzig und gnädig an mir sein, aber ich lasse das gar nicht zu? Oder wo sehe ich das vielleicht gar nicht? Und ich weiß, wenn wir Gott fragen, zeig uns das, dann machen wir immer auch die Tür auf für Enttäuschung, dass er uns nichts zeigt. Aber von Gott zu hören, so wie die Propheten das gemacht haben im Alten Testament, so, das kommt sowieso nicht von heute auf morgen. Sondern Gottes Stimme erkennen, das braucht Zeit. Und wir dürfen diese Tür immer wieder aufmachen und wir dürfen Gott einladen, uns darin zu begegnen. Also meditiert darüber. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Und ladet Gott ein, euch das zu zeigen und euch darin zu begegnen. Und zweitens bedeutet es aber auch in unserem gemeinsamen Bestreben, Jesus hier und heute im 21. Jahrhundert nachzufolgen, also bei ihm zu sein, ihm ähnlicher zu werden und so zu handeln, wie er gehandelt hat, dass Barmherzigkeit und Gnade aus uns herausfließen in die Welt hinein, dass wir sie weitergeben an andere Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer wieder echt schockiert, gerade hier in Berlin, in dieser Stadt, davon, wie Menschen reagieren, wenn ich erzähle, dass ich Christ bin. Ist keine gute Reaktion. In den, ich würde sagen, 90% der Fälle sind Leute richtig hart getriggert. Und dann habe ich so eine innere Rechtfertigungsrede und ich denke mir, ja, das Bild, das du jetzt im Kopf hast, so bin ich nicht. Weiß ich nicht. Das, wo du jetzt denkst, ne, also an die Missbrauchsskandale oder rechtes Gedankengut oder keine Ahnung, das ist nicht das, wie ich Christ bin. Und dann muss man sich erstmal erklären. Und dann kommt man in so ein Streitgespräch gefühlt rein und ich denke mir, boah, weißt du, was ich möchte? Wisst ihr, was ich möchte? Wie Menschen reagieren, wenn die merken, dass ich Christ bin? Dass die Gnade und Barmherzigkeit sehen. Dass man an sowas denkt. Wie schade, dass Leute an so schlimme Sachen denken, wenn sie hören, dass wir Christen sind. Deswegen meine Einladung an uns als Kirche, lasst uns Barmherzigkeit und Gnade nach bestem Wissen und Gewissen leben. In all unserer Unperfektheit und Unterschiedlichkeit und Menschlichkeit. Ich weiß, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Aber lasst uns das echt versuchen, Menschen gnädig und barmherzig zu begegnen. Wie wir uns als Kirche begegnen, macht einen Unterschied. Wie wir Menschen begegnen, macht einen Unterschied. Denn Gottes Barmherzigkeit und Gnade, die sich auch ultimativ im Tod und der Auferstehung von Jesus offenbart, die haben wir als Geschenk empfangen. Und als Geschenk dürfen wir sie auch weitergeben an andere Menschen. Ich habe das am Anfang erzählt. Edwin hat mir gesagt, Hannah, du bist gnadenlos. Und wenn ihr das mal bei mir wahrnehmt, dann hier offiziell die Einladung, dass ihr mich darin konfrontieren dürft. Aber ich möchte nicht, dass Leute das über mich sagen. Hannah, du bist gnadenlos. Sondern ich möchte gnädig und barmherzig sein. Und dass Menschen das in mir sehen, was Gott in mich hineingelegt hat und mir geschenkt hat, uns allen geschenkt hat. Ich möchte euch jetzt zum Ende gerne in so eine Meditation einladen. Ich möchte gleich das ein paar Mal nochmal sagen, dieses Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Und lad euch ein, da wo ihr gerade auf eurem Stuhl sitzt, vielleicht möchtet ihr die Augen zumachen. Vielleicht möchtet ihr die Hände so offen auf euren Schoß legen. Ich finde, manchmal hilft es, die Hände aufzumachen, um so, hey Gott, ich bin bereit, auch was von dir zu empfangen, zu kommunizieren. Und dann lasse ich einfach einen Moment der Stille, in dem ich Gott einlade, dass er uns in seiner Gnade und Barmherzigkeit begegnet. Und dann schließe ich die Zeit mit einem Gebet. Gott, du hast dich so vorgestellt. Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Und ich bete, dass das in uns, in unsere Herzen, in unser Sein hineinfällt, dass du so bist und dass wir dich so sehen können. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, in einem Moment der Stille uns in deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit zu begegnen. Gott, ich danke dir, dass du dich in der Bibel immer wieder auch so offenbart hast. Dass du dich nicht so vorgestellt hast und dann doch jemand ganz anderes warst und bist, sondern dass du dich so vorgestellt hast, weil du so warst, so bist und so bleibst. Und ich danke dir, dass wir das auch in deinem Sohn gesehen haben, dass wir das in Jesus sehen dürfen. Und ich bete wirklich, dass in diesem Jahr ganz besonders, wenn wir uns neu mit deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit auseinandersetzen, dass wir das für uns ganz neu annehmen können und dass das Veränderung nach sich zieht, auch für die Menschen um uns herum. Dass das nachhaltig etwas in uns verändert. Und ich bete das, was wir schon seit Wochen beten, dass du da, wo wir dich sehen, als jemand, der du nicht bist, dass diese fehlerhaften Gottesbilder, diese falschen Gottesbilder, diese Lügen, die wir über dich aussprechen, aus unserem Denken und aus unserem Leben herauskommen und wir dich sehen, wie du wirklich bist. Bitte begegne uns in deiner Gnade und in deiner Barmherzigkeit und offenbare uns jeden Tag neu, was das für uns bedeutet. Amen.